Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Ja, hallo ihr Lieben, hier ist das Rasengeflüster. Die letzte Ausgabe, wahrscheinlich die letzte Ausgabe vor der Sommerpause, die ich nochmal gemeinsam mit Pascal Testroth bestreite. Pascal hat wirklich die meisten Folgen in der letzten Saison mit mir gemeinsam bestritten. Bin ich sehr stolz drüber. Wirklich viele schöne Diskussionsrunden hier gehabt. Ich freue mich, dass das Rasengeflüster weiter existiert. Mal schauen, wie es weitergeht mit uns. Und besonders dankbar bin ich, dass ihr dabei seid und immer wieder reinhört hier in die Folgen im Rasengeflüster. So, auf geht's. Ach, da freue ich mich. Wir zeichnen nochmal auf, nochmal ein Rasengeflüster und mit dem wir das in dieser Saison am häufigsten gemacht haben. Und es hat immer wieder großen Spaß gemacht. Wir haben immer ein tolles Feedback bekommen. Guten Abend, Paco Testroth.
Schönen guten Abend, mein lieber Jens. Und ich dachte mir, ich eröffne heute doch mal die Sendung mit einer absoluten Königsfrage, weil wir heute das Thema schon hatten. Sag mal, welche Hymne wird am Tag der Amateure vorm Spiel gespielt? Die Champions League-Hymne oder die Nationalhymne?
Ich glaube, da kommt dieses DFB-Lied, dieser berühmt-berüchtigte DFB-Jingle. Also es darf nicht mal irgendwie eine Hymne von irgendeinem Verein kommen. Es muss ja auch ein neutraler Stadionsprecher kommen. Ne? Also kannst du zum Beispiel beim Sachsen-Pokalfinale wird hier nicht Peter Hauskeller sein, sondern da wird ein neutraler Stadionsprecher eingesetzt. Da legt der sächsische Fußballverband aber gesteigerten Wert drauf.
Das war, glaube ich, aber im letzten Jahr nicht der Neutrale in Illertissen.
Ja, in Illertissen vielleicht nicht. Vielleicht ist es beim Bayerischen Fußballverband nicht ganz so hart. Aber Hermann Winkler, der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes, da darfst du nicht irgendwie Anhänger irgendeines Vereins sein oder jedenfalls nicht wissentlich ganz neutral.
Ja.
Möglicherweise geht es ja in diesem Pokalfinale, also bei euch ja sowieso nicht. Doch, es geht noch um diesen Pokal. Aber lässt du da, wenn du den Bayerischen Toto-Pokal gewinnst, das Briefpapier verändern? Eher nicht, oder?
Eher nicht, nein. 0,0. Also sorry, aber für mich die einzige Bedeutung dieses Pokals ist es, wenn man es in der Liga nicht geschafft hat, in den DFB-Pokal einzuziehen, dann hat man diese Möglichkeit noch.
So sieht's aus.
Und jetzt ist, also unser Spiel ist ja wirklich kokolores Spiel, muss man mal ehrlicherweise so sagen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Würzburger Kickers mit auch nur annähernd einer vernünftigen Truppe aufdribbeln werden, weil sie 3 Tage davor und 3 Tage danach ihre lebenswichtigen Aufstiegsspiele haben. Und sie sind ja auch für den DFB-Pokal qualifiziert. Mhm. Also das, was man erreichen wollte, hat man ja schon erreicht. Mhm. Also von daher ist das jetzt eher, ich glaube, von geringerer Bedeutung. Klar, gewinnen will ich natürlich auch, den Pokal dann, also wenn ich da hinfahre, will ich natürlich auch gewinnen, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, geil, ey, dafür verlängern wir nochmal die Saison für eine Woche und
das ist es eben. Du verlängerst jetzt nochmal künstlich um eine Woche die ganze Saison und für ein paar Vereine geht es noch um andere Dinge. Da gibt es ja noch diese Relegationsspiele, gibt es ja da wirklich noch und da legst du natürlich erstmal Hauptaugenmerk drauf, dass du möglicherweise aus einer Liga nicht absteigst oder in eine andere Liga aufsteigst. Oh, mit diesem Finaltag der Amateure, ich habe da auch immer so meine Bauchschmerzen. Klar geht es um viel, aber warum das dann alles an einem Tag stattfinden muss, lass das doch jeden Verband für sich entscheiden.
Also ich finde es auch, ein Verband hat es ja, glaube ich, anders gemacht, oder? Mhm. Weil Meppen hat es, glaube ich, schon geschafft. Die haben ja mal anders gespielt. Aber, naja, ist für mich mein erstes Finale. Letztes Jahr habe ich ja nicht mitgespielt. Ne?
Du, ich hoffe auch inständig. Ich kann ja schon sagen, ich bin beim Sachsen-Pokalfinale definitiv nicht da. Also wenn wir Relegation gespielt hätten, hätte ich meinen Urlaub gekappt. So viel ist klar. Aber für das Sachsen-Pokalfinale, wo es jetzt nach Lage der Dinge um nicht mehr ganz so viel gehen wird, weil, also ich bin in diesem Frühjahr jetzt nicht optimistischer geworden, was den Fußball und Dynamo Dresden betrifft. Aber ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen. Gegen den MSV Duisburg sollte es am letzten Spieltag dann doch nochmal zu einem Heimsieg und zu einem ansatzweise versöhnlichen Ende reichen und damit dann auch zu Platz 4.
Stimme ich dir 100% zu.
Danke. Also, danke.
Das ist, ich war ja sowieso immer ein bisschen mehr Optimist, aber fällt mir sehr, sehr schwer zu glauben, dass man gegen Duisburg in einem Heimspiel nicht gewinnt. Also,
ja. Ich glaube, die wollen sich natürlich hier auch ordentlich verabschieden, aber auf der anderen Seite.
Das haben wir bei uns aber auch gedacht, wo wir gedacht haben, es geht um alles für Duisburg noch in dem Spiel. Weiß ich nicht. Weniger so zu sehen. Deswegen gehe ich schon von aus und dann wird das Finale auch bedeutungslos. Natürlich ist es, ich finde es ein interessanteres Duell zwischen Dresden und Aue, muss man einfach sagen, weil dann hat man zumindest immer noch diesen Derby-Charakter, so, wo ja, man klar. dann doch nochmal gewinnen will. Mhm. Weil, also für uns ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Wir fahren 300 Kilometer morgens vorm Spiel nach Würzburg und spielen da vielleicht gegen die A-Jugend. Also geht wahrscheinlich jetzt nicht in meine größten Spiele der Karriere ein.
Vielleicht machst du aber 3 Tore und dann sagst du, Mensch.
Selbst dann nicht, weil... Nee.
Man hört es ja richtig raus. Also der Bock auf diesen 25. Mai, der ist enorm groß. Aber wie gesagt, ich habe dann auch gesagt, okay, also Freunde, der Fußball verlangt viel von mir und ich muss zur Europameisterschaft dann wieder aus Dienstgründen wieder da sein. Also irgendwann muss man ja auch mal gucken, dass das irgendwie reinpasst. Paco, viele haben gefragt, wirklich, als dann bei euch die Trainerentscheidung gefallen ist, wie sie gefallen ist. Wie ist es unter Sabrina Wittmann?
Anders. Echt? Definitiv anders. Ja, klar. Jens, du musst einfach mal überlegen und da sage ich auch gar nichts Falsches oder gar nichts Böses, aber Sabrina ist ein Jahr jünger als ich, plus noch eine Frau, die ihre ersten Profispiele macht. Das ist schon eine Situation, wo man denkt, okay, ich habe schon viel erlebt, aber das habe ich noch nicht erlebt. Also inhaltlich top, muss man wirklich sagen. Also das ist immer so schwierig zu sagen, so ja, ganz banal gesagt, Frauen haben ja keine Ahnung vom Fußball. Also das beweist sie mal das absolute Gegenteil. Mhm. Sie hat richtig Ahnung, also in Videoanalysen, in der Spielvorbereitung ist es schon was anderes. Aber trotzdem ist es noch so, also ich fand es extrem im Spiel, der Unterschied der Stimme. Mhm. Weil ich sag dir das ganz ehrlich, jetzt im zweiten Spiel war es viel besser. Im ersten Spiel, ich habe diese Stimme nicht wirklich wahrgenommen. Weil ich es nicht gewohnt bin, dass eine Frauenstimme am Seitenrand ruft und dass man dann hinschauen muss. Es ist einfach was anderes, als wenn ein Michael Kölner oder ein Alois Schwarz an der Außenlinie steht und schreit. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist wirklich, ja gut, wir haben jetzt definitiv schon auch Fortschritte gemacht mit ihr. Ihre Idee, die sie vom Fußball hat, probieren wir umzusetzen und es klappt auch gut. Ja, mal sehen jetzt, wie es jetzt weitergeht. Ob sie im nächsten Jahr noch Trainerin ist oder ob sie dann ins zweite Glied rückt oder wieder in die A-Jugend, das wissen wir auch alles noch nicht. Ich glaube, das weiß der Verein auch noch nicht, das ist ja alles offen. Ich bin irgendwie ganz froh und ganz stolz, dabei zu sein, so bei diesem ersten Mal. Und man muss ja auch wirklich sagen, also wir als Mannschaft probieren sie brutal zu unterstützen, weil es ja irgendwo auch, ja, wir liegen einfach wieder mehr im Fokus auch dadurch und es ist spannend, sage ich ganz ehrlich.
Vom Verein fand ich, war es ein guter Move. Also jetzt am Saisonende ging es ja um nichts mehr groß. Also ihr wart gerettet, nach oben ging auch nichts mehr. Du hast auch in der letzten Folge schon angedeutet, dass es in diesem Landespokalfinale schon zum damaligen Zeitpunkt um nichts mehr ging quasi. Beide Vereine qualifiziert. Und trotzdem ist das natürlich ein Move, wo du sagst, okay, es gucken alle irgendwie auf den FC Ingolstadt. Es ist spannend, klar, wir haben es bei Union Berlin ja auch schon mitbekommen mit Marie-Louise Ether, die dort Co-Trainerin war, die auch viel im Fokus stand. In 7, 8 Jahren wird es vielleicht auch so ansatzweise zur Normalität. Ich glaube schon, dass es weiterhin 80-90% Männer beim Männerfußball geben wird. Umgekehrt im Frauenfußball wird es sicherlich anders sein. Da werden möglicherweise auch mehr Frauen, die Frauenteams trainieren. Das ist einfach so. Aber es wird sicherlich auch immer mal eine Frau die Möglichkeit nutzen und bekommen, dort im Männerfußball Fuß zu fassen.
Ja, ich denke das auch. Das wird immer mehr werden, weil es ja einfach in der normalen Gesellschaft ja schon so ist, dass ja immer mehr die Verteilung stattfindet. Und was ich in dem Sinne auch dann richtig finde, wenn die Qualität vorhanden ist. Also nur um in Anführungszeichen eine Quote zu erfüllen, genau, finde ich es Quatsch. Mhm. Wenn die Qualität aber vorhanden ist und die hat sie absolut und genau deswegen war der Move ja auch vom Verein gemacht, weil unsere A-Jugend ist Vizemeister in der Liga Süd geworden, nur hinter Hoffenheim. Mit 10 Punkten Vorsprung, glaube ich, sind sie ja vor dem dritten. Also ich habe mir mehrere Spiele angeschaut, unter anderem gegen Bayern München, wo sie die echt aus dem Stadion in Anführungszeichen geschossen haben. Also mehr als berechtigt, dass daran sieht man ja, dass dann Leistung honoriert wird. Und da hat der Verein dann in dem Sinne auch keinen Unterschied gemacht, ob es eine Frau oder ein Mann war. Plus das Alter, also es ist ja schon ein mutiger Schritt, aber ich finde es einen guten. Und wie gesagt, wir geben Gas, wir haben jetzt 4 Punkte aus 2 Spielen geholt. Mhm. Jetzt haben wir noch 2 Spiele, die wollen wir auch beide gewinnen. Und ich würde sagen, dann hat sie erstmal ein Statement gesetzt.
Was du gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig und entscheidend. Quote. Du musst nicht Dinge machen, nur um der Quote wegen oder weil irgendwie das jetzt gerade aktuell oder woke ist oder weil es schick ist. Es fällt mir in so vielen Bereichen auf. Also ich sag mal auch bei den Expertinnen. Überall müssen dann immer jetzt bei Fußballübertragungen irgendeine Expertin mit dabei sein. Das muss man jetzt nicht machen, aber wenn jemand eine besondere Strahlkraft hat, eine besonders coole Meinung hat. Almut Schuld gefällt mir zum Beispiel als Expertin richtig gut. Aber ich finde jetzt auch nicht alle super prickelnd, die dort ihren Senf dazugeben. Und ich finde auch nicht alle Männerexperten super prickelnd, das gebe ich auch dazu. Ja. Also von daher, die Qualität muss stimmen und die Quote ist da komplett nebensächlich.
Das sehe ich genauso, weil früher, ich weiß nicht von wem der Spruch war, aber war doch auch immer, es gibt keine alten oder jungen Spieler, ja, sondern nur gute oder schlechte. Und so sehe ich es doch auch. Also wenn doch jemand Ahnung hat, dann lasse ich mir doch gerne was. Also ganz ehrlich, ich natürlich einen gewissen Vorbehalt hatte man am Anfang, wo ich gedacht habe, ja okay, jetzt will sie mir was vom Fußball erklären oder was. Also jetzt ist ja schon echt weitergekommen. So, aber dann hast du in den ersten 3-4 Gesprächen hast du gemerkt, hey, die weiß ganz genau, worum es geht. Die weiß ganz genau, was Tacheles ist. Wir hatten am Wochenende eine super Situation, wo sie einfach wirklich mich rausgeholt hat. Und ich glaube auch, das ist auch für sie im ersten Moment schwierig, weil ich stehe ihr gegenüber und bin ein Jahr älter und habe 450 Pflichtspiele mehr als sie auf dem Buckel. Das muss man einfach mal in dem Moment dann die Courage zu haben, das Ding anzusprechen, das verlangt schon Mut und das verlangt schon eine Selbstüberzeugung. So, und am Wochenende war es halt echt klasse, dass sie ja mich rausgeholt hat und dann noch zu mir gesagt, so Paco, jetzt mal ab in die Position, da wo ich dich sehen will und so. Und 5 Minuten später schieße ich dann auch noch ein Tor. Hätte ich wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber das passt halt einfach. Und da siehst du ja immer, ja, du musst die Qualität und du musst die richtigen Sachen bringen. Weil wenn du die richtigen Sachen bringst, kriegst du Vertrauen von den Jungs, von der ganzen Mannschaft und von allen. Und so setzt du dich auch durch. Und das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, aber nicht einfach nur der Quote wegen. Und aber das glaube ich auch nicht, dass der Feines gemacht hat.
Ist sie so auch Kumpeltyp oder versucht sie natürlich, wie du es gerade gesagt hast, jetzt auch erstmal zu gucken, okay, ich muss natürlich mein Ganzes, was ich in der Kabine auch erzähle, mit Wissen unterlegen. Also, dass mir hier keiner denkt, ich habe es irgendwo nur aus einem Buch gelernt, sondern ich weiß ganz genau, was ich den Jungs dort erzähle.
Sowohl als auch. Also, es wichtig ist ja immer, ich finde nicht die Voranalyse, die ist auch wichtig, aber das kann ich kann mir ein Buch durchlesen und das hervorbringen und dann ist gut. Bringt mir nicht weiter. Wichtig ist ja dann das In-Game-Coaching, das In-Game-Training-Coaching. So, das ist wichtig. Und wenn jeder hat ja sowieso eine andere Vorstellung von Fußball und was ist richtig, was ist falsch, das gibt's ja nicht wirklich so. Gerade mit Taktik. Ist die Taktik jetzt richtig, ist die richtig? Keine Ahnung. Trotzdem hat man ja ein gewisses Gefühl, erkennt sie gerade die Situation richtig oder erkennt der Trainer gerade die Situation richtig oder redet er auf Blödsinn? Und da merkst du halt bei ihr, dass sie extrem, extrem viel richtig erkennt, also so erkennt, wie ich es auch empfinde und wie es auch viele empfinden. Und dann ist es auch, ja, dann folgt man der Sache auch viel, viel mehr, weil dann hat man Gehör und dann macht man das und dann wird sie natürlich auch von Tag zu Tag mutiger. Also der erste Tag war natürlich, das wäre ja auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, stand da mit einer ganz breiten Brust und war ganz überzeugt. Nee, das dauert so, aber so ja, mit jedem Tag mehr wird sie sicherer und ja, wie gesagt, es macht auch echt Spaß und wir ziehen alle gut mit und es ist natürlich auch nochmal eine besondere Situation, Jens, 3 Spieltage vor Schluss, wo es eigentlich gefühlt um fast nichts mehr geht. Klar wollen wir unbedingt noch einen einstelligen Tabellenplatz, weil es sieht dann doch in der Endabrechnung dann besser aus und trotzdem habe ich auch schon Mannschaften erlebt, die dann in Anführungszeichen dann den Vogel zeigen würde und sagen würde, ey, ich habe jetzt bald Urlaub, lass mich in Ruhe. Aber bei uns ist Zug und Feuer drin im Training und ich glaube, das Ergebnis am Wochenende hat es ja auch gezeigt, dass wir unbedingt noch weiter wollen und Gas geben wollen. Aber es kommt halt aber auch von ihr auch mit. Man hat sich da auch eine gewisse Pflicht ihr gegenüber. Und ja, im Moment macht Spaß, ist super. Aber wie es weitergehen wird, keine Ahnung, wie auch die Situation wird. Wenn dann viel, viel mehr Druck mal drauf ist, weiß man ja auch nicht. Stell dir vor, du spielst auf einmal in 30.000 in Dresden, kriegst, so wie dieses Jahr, kriegst eine rote Karte. Wie reagiert man dann? Weil das ist ja immer das, was ich auch sage. Profifußball ist was anderes als Jugendfußball. Es ist einfach so. Aber wie hat es Thomas Müller am Wochenende gesagt? Jede Karriere startet mit dem ersten Tor. Genauso startet auch jede Karriere mit dem ersten Spiel. Und die ersten sind jetzt gemacht. Der erste Sieg ist da. Und mal schauen, wie es weitergeht. Aber Qualität setzt sich immer durch.
Sehr, sehr spannend, das Projekt. Und natürlich ist das dann immer so, nach einem Trainerwechsel steht ja auch die Mannschaft so ein bisschen in der Pflicht und will, glaube ich, auch zeigen, ja, wir können schon. Und es lag jetzt nicht nur immer an uns, dass die letzten Ergebnisse dann nicht so gekommen sind. Und davon profitiert sie möglicherweise ja jetzt auch ein bisschen in dem Ganzen. Du hast gesagt, klar, geht's jetzt um nichts. Aber zeigt sich, glaube ich, auch so ein bisschen der Charakter und die Qualität einer Mannschaft, wenn man dann jetzt zusammenarbeitet und sagt, okay, wir wuppen das Ding jetzt im Saisonfinale.
Jens, ein Trainerwechsel ist immer ein Versagen von allen, muss man einfach
sagen.
Ich
kann mich noch erinnern, mein Lieber, als wir hier angefangen haben mit dem Podcast zusammen, da hast du zu mir gesagt, du, ich habe eigentlich selten Trainerwechsel erlebt, dass ein Trainer eher gehen muss. Jetzt in den letzten Jahren, also das liegt jetzt nicht an uns beiden oder an unserem Podcast, aber hast du doch den einen oder anderen Trainerwechsel erleben müssen?
Ja, in den letzten zwei Stationen waren es doch einige. Mhm. Also bis Sandhausen, muss ich ja wirklich sagen, da war damals die Entlassung von Daniel Mayer, hatte aber definitiv andere Gründe und keine sportlichen, weil auch mit Aue auf Platz 4 in der zweiten Liga wirst du normalerweise nicht entlassen aus sportlichen Gründen, das waren andere. Und dann mit Dirk Schuster waren es ja auch sehr, sehr komische Gründe, sag ich mal so. Also drei Tage nach dem Klassenerhalt so. Und bis dahin war es ja eigentlich das, was ich an Trainerwechseln so aktiv erlebt habe. Und dann ging's los. Also Sandhausen, da habe ich ja noch nicht auf dem Platz gestanden, da war der erste Trainer schon entlassen, weil ich ja leider die ersten acht Spiele verpasst hatte. Ja gut, dann ging's und dann ging ja hier, das macht nicht so viel Spaß. Also sage ich dir ganz ehrlich, auch du spreche dadurch, dass ich ja ein älterer Spieler bin, in der Verantwortung stehe. Letztes Jahr Vizekapitän war dieses Jahr, deswegen werden die Gespräche ja öfters dann auch mal mit einem geführt. Und im Endeffekt, gut, wenn man selbst nicht unerfolgreich wäre, würde es die Themen gar nicht geben. Weil dann würde es ja gar nicht sein. Also ist ja doch immer so, also boah, kann ich gerne drauf verzichten und würde ich gerne jetzt in den letzten Jahren meiner Karriere so wenig wie möglich erleben, weil es zwangsläufig auch immer bedeutet, dass man erfolgreich ist. Ja, du kennst ja auch, du hast einige Trainerwechsel mitgemacht.
Neulich erst wieder. Wobei das mit Markus Anfang ging ja doch eine ganze Weile. Also es ging ja nun doch ein, dreiviertel Jahre. Also der war schon länger hier in Dresden, aber der Kollege Uwe Carter hat uns neulich gesagt, dass er nach der Wende gezählt hat. Für den waren es, glaube ich, jetzt 42 Trainer. Da muss ich dir nicht viel erzählen. Also das ist auch kein gutes Zeichen. Also klar wird man kaum im deutschen Fußball so Freiburger oder Heidenheimer Verhältnisse bekommen. Aber ein bisschen Kontinuität, und das sehen wir bei den Vereinen, die erfolgreich sind, tut dann schon immer ganz gut. Warum bringt uns das jetzt zum FC Bayern?
Weil es einfach mittlerweile ein katastrophales Zeichen halt auch nach außen ist. Wenn du so einen Verschleiß hast, wir reden jetzt von den Top-Trainern, die für Bayern München in Frage kommen. Wenn du einigermaßen irgendwo fest im Sattel sitzt, dann überlegst du dir das mittlerweile, glaube ich, dreifach. Ob du sagst, ja gut, das mache ich, weil du, man muss ja mal nur durchgehen. Also wenn ich jetzt sieht man ja tagtäglich die Bilder von Carlo Ancelotti, wie er auf der Parade am Tanzen war.
Großartig, oder?
Ja, klasse. Aber das war ja eigentlich, wenn man so sieht, der Trainer für Bayern München. Also so stelle ich mir einen Trainer für Bayern München vor. Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti. Ja. So im Anzug, mit Ausstrahlung, mit einer Vita, mit einer Aura. Also der war ja schon mal da. Wie lange war der da? Ein halbes Jahr? Oder war der doch länger da?
Nee. Der war ein Jahr und ich würde mal sagen, so 14 Monate. Also,
ja, aber trotzdem bei Bayern München, wo du ja eigentlich auch Erfolg hast. Nein. Und trotzdem gehen die ja so durch.
Das Kapitel Ancelotti müssen sie sich auch ankreiden. Und wie so vieles. Also ich finde schon, dass in München zu viele Köche den Brei möglicherweise verderben. Und klar, ich kann Max Eber auch verstehen, dem das gar nicht gefällt, dass jeder Trainer, bevor er überhaupt mit ihm verhandelt wird, schon von der Presse diskutiert wird. So, das liegt aber an ihren undichten Stellen. Und eigentlich muss man mal im Verein nachfragen, wer da immer was nach außen sticht. Also derjenige, der da immer wieder was nach außen sticht, kann ja nicht im Sinne des Vereins handeln. Weil das kann nicht gut sein. Das kann einfach nicht gut sein. Klar ist der FC Bayern wirklich der Nabel der Fußballwelt, in Deutschland zumindest. Aber dass da alles nach außen sickert, ist nicht gut. Und diese Absagen, die sie sich jetzt geholt haben, das ist natürlich auch brutal bitter für den, der jetzt kommen soll. Ich habe jetzt wieder gelesen, jetzt vielleicht dann doch weiter mit Tuchel. Also das ist ja wie, wenn du dich von einer Frau trennen willst und sagst, ach Schatz, ich habe jetzt geguckt, es ist niemand auf dem Markt, du, lass uns bleiben, lass uns weiter zusammenkuscheln.
Ja, erstmal Punkt 1, ich find's brutal, dass alle Trainer mittlerweile meinen, dass sie erstmal sagen müssen, ich habe ein Angebot von Bayern, ich überlege mir das mal. Also ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, fast immer bis zur letzten Minute probiert, wenn ein Transfer stattgefunden hat, dass wirklich nur mein engster Kreis darüber Bescheid wusste, weil irgendwie, weiß ich nicht, gehört sich doch nicht. Das Zweite ist halt, was du sagst, also viel zu viele, da muss man ja immer wirklich sagen, auch jetzt diese Geschichte dann im Nachhinein mit Nagelsmann. Dann jetzt äußert sich auf einmal dann doch wieder der Uli Hoeneß, ja, ich war ja doch nicht dafür, die haben mir das ja nur so mitgeteilt am Ende, also ich weiß nicht, was da alles schief läuft und na klar, die Medien jetzt kommen wieder die bösen Medien, aber es ist ja so, die freuen sich ja. Die freuen sich ja über Uli Hoeneß, wenn der wieder hingeht und ein Interview macht, 3 Tage vor Real Madrid und erzählt irgendwas über Thomas Tuchel. Also freut sich ja jeder, weil du hast ja deine Auflagen, deine Klickzahlen. Aber das kann ja nicht förderlich sein für den Verein oder für überhaupt jemanden. Und die Trainersuche ist Wahnsinn. Aber du, wie gesagt, wir haben ja auch viel spekuliert. Und ich sage ja mittlerweile auch, die jetzt noch frei sind, weiß ich nicht, ob die so viel besser sind als Thomas Tuchel. Also
kein einziger.
Das muss man jetzt mal jemand sagen. Xabi Alonso wäre ich mitgegangen. Ich gesagt, wer hätte perfekt gepasst. Ja. Nagelsmann fand ich klasse.
Ja.
Und dann
auch Rangnick an. Ansatzweise. Nee. Schon bei Rangnick habe ich
für
schon
mich Bauchschmerzen. Gar nicht. Für mich gar nicht. Der hat noch gar nichts erreicht. Der ist einmal Pokalsieger geworden mit Schalke. Natürlich konnte er schön entwickeln. In Leipzig hat er entwickelt. Aber Bayern München will nicht entwickeln. Oder will Bayern München jetzt eine neue Philosophie fahren? Das kann ja sein, dass wir davon nichts wissen. Aber Bayern München will gewinnen und nicht entwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Bayern München es möglich ist, einen jungen Franzosen aus der zweiten französischen Liga zu holen, um mal zu gucken, ob er denn funktioniert und seine Spiele kriegt. Bin ich gespannt, ob er als Innenverteidiger spielen darf und die dann alle auf der Bank sitzen. Oder ob sie den mal vorne in den Sturm reinstellen und dann sagen mal, Harry, du musst mal ein bisschen pausieren, weil wir haben da jetzt so ein kleines Juwel. Also siehst ja, weil Martial ist bestimmt nicht mehr nur ein Juwel, der hat schon Qualität. Er kommt ja gar nicht auf den Platz, wenn der nicht will. Ne? Und von daher, also das fand ich schon Wahnsinn. Also da kommt für mich jetzt, weiß ich nicht, also Zinedine Zidane hatte ich dir schon mal gesagt, der geht für mich noch, weil der hat für mich auch noch, ja, der hat auch was nachgewiesen, 3-mal mit Real Madrid Champions League gewonnen.
Aber spielt gar keine Rolle.
Das spielt, also, scheinbar nicht, ne?
Nee. Eigentlich, all das, was jetzt diskutiert wird, ist definitiv nicht besser als Tuchel. Und klar, Tuchel ist ein Nerd und ist, was Menschenführung betrifft, sicherlich nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Aber er muss schon ein guter Trainer sein. Also hörst du jetzt auch raus, also da ist auch bei ein paar Bayern-Spielern die Meinung verändert jetzt. Also ich glaube, der hat sich auch durch die Champions-League-Spiele, durch die K.O.-Spiele gegen Lazio, gegen Arsenal, auch gegen Real nochmal so ein bisschen Kredit geholt.
Ja, definitiv. Also muss man ja auch wirklich sagen. Und gerade das Spiel gegen Madrid, also in Anführungszeichen mit der Rumpftruppe, die Bayern noch hat, so, also muss man ja wirklich sagen, also die Jungs stehen da auf dem Platz, die haben gerade eine halbe Trainingseinheit mal zugeschaut, so ungefähr, und spielen dann schon wieder. Und sich so 8 Platz schlagen, hätten ja genauso gut weiterkommen können. Also das muss man ja ehrlicherweise sagen, auch wenn ich Madrid stärker fand, trotzdem hätten sie ja weiterkommen können. Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, das ist auch das Problem von Max Eberl, weil er weiß, das ist so, jetzt wurde der Druck ja wieder erhöht, jetzt ist Max Eberl zuständig und er muss sich jetzt den richtigen Trainer suchen. Ja, danke auch, ne? Weil ich glaube nicht, dass er da einen sieht, der gerade besser ist und der geht jetzt auf seine Kappe, der erste Trainer. Also damit bist du mal ganz schnell auch im schlechten Licht und Leverkusen bleiben einige Spieler, wie man hört, der Trainer bleibt, die sind so leicht auch noch nicht nächstes Jahr wieder besiegt.
Nee. Weil du das Champions-League-Halbfinale angesprochen hast, wird ja nun viel auch über den Schiedsrichter diskutiert. Also ich am Tag danach, ich bin bei uns in die Pressekonferenz. Wir haben offenbar so leicht angefärbte Bayern-Sympathisanten unter den Dynamo-Journalisten. Aber da durfte ich mir schon böse Blicke angucken, als ich gesagt habe, naja, ich finde es ein bisschen übertrieben, die Geschichte jetzt als größten Skandal nach Wembley darzustellen. Aber also ich fand es sicherlich sehr, 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 sehr unglücklich, was der polnische Schiedsrichter. Und das war in der Schlussphase auch eines Champions League Halbfinals nicht würdig, muss man ganz ehrlich sagen.
Also, ich muss sagen, für mich hat die Qualität des Schiedsrichters gefehlt, weil im Champions League Halbfinale erwarte ich eine Top-Leistung, weil wir reden jetzt ja nicht mal, jetzt reden wir mal einfach nicht über diese letzte Aktion. Wir reden mal über das erste Tor. Er ist ja, also der steht 8 Meter daneben und braucht den VAR, um zu sehen, dass er dem mit beiden Händen ins Gesicht stoßt.
Die Kimmich-Geschichte.
Ne? Also das ist für mich das viel Schlimmere. Der kann ja froh sein, das Tor hätte ja gezählt bei ihm. Das finde ich halt ganz schlimm, weil da hat er einen freien Blick. Die andere Szene, ja gut, ich sage, die Szene kommt niemals so. Es wird eine Torraumszene, es könnte vielleicht ein Elfmeter sein, weil einer blocken will und den dann trifft und so. Ich glaube nicht, dass es direkt in dem Moment ein Tor gewesen wäre, weil man sieht schon ganz klar, dass Real Madrid aufhört. Warum die zu früh gepfiffen haben, Jens, die Frage stellen wir uns doch gefühlt jede Woche, oder? Warum pfeifen die da Handspiel, warum pfeifen die nicht Handspiel? Warum pfeifen die da jetzt ab? Warum lassen sie uns denn da noch 40 Meter laufen? Warum ist das jetzt Abseits und warum ist das keiner? Weil das geht ja mittlerweile auch schon los, dass du jetzt nicht mehr weißt, ist es denn jetzt Abseits oder nicht? Weil ich sage ja, selbst zu der Szene weiß man ja immer noch nicht, ob es jetzt Abseits ist oder nicht.
Also unsere Journalisten waren sich sehr, sehr einig. Ja, klar. Wär überprüft worden, es wäre kein Abseits gewesen. Und dann wäre ja offenbar der Ball sofort im Tor gelandet.
Also, ja, genau.
Das war ja die einzige Aktion, die Bayern dann in diesen 15 Minuten Nachspielzeit noch hatten. Also und
Bayern war durch.
Du hörst, genau. Ganz Bayern klar. War durch und du merkst auch ganz deutlich, als der abgepfiffen hat, hört Real sofort auf zu spielen, weil die wissen, Spiel ist unterbrochen. Ja. Wenn der nicht abgepfiffen wäre, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht zu dieser Chance von De Ligt gekommen oder der Torhüter hätte anders reagiert. Es ist viel hypothetisch.
Ja, deswegen ist jetzt auch, man muss schon ehrlicherweise, klar, sehr, sehr unglückliche Szene, man muss das Spiel sagen, Real war schon nochmal, also Bayern hat im ganzen Spiel vielleicht zweimal aufs Tor geschossen, so ungefähr. Mhm. Ne? Das war
Hinspiel schon, waren sie gut. Hinspiel
waren sie richtig gut.
Hinspiel hätten sie gewinnen müssen.
Aber für mich hat er, da muss ich dann halt auch wieder in dem Moment Thomas Tuchel kritisieren, so. Ja. Für mich ein riesen Aufstellungsfehler. Ich nehme Thomas Müller nicht raus, wenn der so ein Hinspiel gemacht hat, und bringe einen Serge Gnabry, der nicht fit gewesen sein kann. Genau. Der hat 2 Tage vor dem Hinspiel oder einen Tag trainiert, spielt dann 20 Minuten, alles schön und gut, das kann wohl halten. Dann spielt er 4 Tage später in Stuttgart schon, wo ich gedacht habe, okay, gut, aber die haben ja ihr Denken mit Rhythmus. Aber dann kann der kann doch, wo kommen denn die Trainingseinheiten her? Mhm. Entweder hatte er keine Verletzung, da frage ich mich, warum er ausgefallen ist. Aber wenn er die Verletzung hat, ich habe es jetzt schon mal öfters mitgemacht, das geht gar nicht, dass du dann diese Art und Weise hast, dass du das überstehen kannst. Und da muss ich mich dann selbst vorwerfen, auch wenn Davis das Tor macht, und trotzdem hat genau der Wechsel eigentlich am Ende gefehlt, weil du konntest am Ende nicht mehr Tell bringen, den du in der Nachspielzeit gebraucht hättest, um nochmal offensiv, weil du musstest dann vorne ja mit De Ligt spielen schon.
Ne? Genau das ist es.
Verstehe ich nicht, warum du Müller da wieder rausnimmst, so im Bernabeu. Da gehört der für mich noch auf den Platz, weil die 1 km/h-Unterschied weiß ich nicht.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also als ich schon Gnabry wieder auf dem Boden gesehen habe, dachte ich, warum muss der von Beginn an spielen? Warum kann der nicht Ersatzspieler sein? Warum muss der jetzt unbedingt, das ist aber auch so das Denken von Thomas Tuchel. Da hat er immer noch so, Thomas Tuchel, der große Trainer, ich, mein Ego, da finde ich, boah, das schadet auch nicht. Und möglicherweise die ganze Aktion, oder möglicherweise können wir, glaube ich, streiten, diese Aktion kostet Gnabry dann endgültig die Europameisterschaft. Also das ist logisch.
Und du musst ja auch dazu sagen, Pavlovic, ne?
Ja.
Habe ich wochenlang nur gehört, der ist noch nicht wieder in Form nach seinem Infekt, der ist noch ganz geschwächt. Der spielt in der Bundesliga, hat bis danach fast kaum eine Rolle gespielt. Und Fakt ist, beim 1-1 fehlt Pavlovic, weil er Krämpfe hat vorne. Ja. Und beim 2-1 steht er hinten drin. Nicht, dass er jetzt irgendwo ein schlechtes Spiel gemacht hat, er hat ein gutes Spiel gemacht. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob in so einem Spiel nicht vielleicht dann doch auch ein Leon Goretzka, der im Hinspiel schlecht war, brauche nicht drüber zu reden, aber trotzdem einfach über die Füße, weil du weißt ja sowieso schon, dass du Gnabry nicht durchspielen lassen kannst. Du kannst Sané nicht durchspielen lassen. Der Junge ist ja kaputt, das hast du ja gesehen in dem Spiel. Da hast du schon mal 2, die du auf jeden Fall, und Musiala hat auch unfassbar gespielt. Ich meine, die machen jetzt nicht alle ohne Grundpause. Also du hast schon 3 Wechsel, die sicher sind. Weiß ich nicht, ob ich da nicht, weil das hat am Ende ein paar Körner gekostet.
Jetzt Real gegen Dortmund. Dortmund war stark. Ja. Also am Dienstag jedenfalls. Über den Samstag müssen wir gleich noch reden, aber am Dienstag, das fand ich, war ein starker Auftritt. Also einer der besten Dortmunder Leistungen, in den letzten Jahren, das war taktisch schlau, das war vom Einsatzwillen, von der Leidenschaft, von allem richtig stark. Und ganz ehrlich, ich habe mich echt gefreut für Mats Hummels. Also, dass ausgerechnet er das Tor macht auf der Zielgeraden seiner Karriere. Stark.
Richtig geil. Also, ich habe auch richtig mitgefiebert und dann braucht man was Quäntchen Glück. Also, es wäre ja nicht unverdient gewesen, wenn Paris das Spiel 3-1 gewinnt. Muss man ja ehrlicherweise sagen, so.
Der Pfosten hatte was dagegen, oder?
Ja, muss man ja auch vom Hinspiel schon. Also, dass sie müssen auch das Hinspiel nicht verlieren, so. Nee. Trotzdem fehlte mir bei Paris was. Also, muss ich echt sagen, habe ich was anderes erwartet. Ich habe gedacht, die würden die überrennen. Dortmund hat ein tolles Spiel gemacht, ein toller Einsatz und ja, absolut verdient im Finale. Also, allein gegen Atletico, das hat schon gezeigt, wenn ich gegen Atletico so einen Rückschlag hinkriege nach dem 2-0, 2-2 und dann das Spiel 4-2 gewinne, das zeigt schon von einer ganz großen Moral und geiles Finale. Und ich glaube, für Dortmund auch, ich glaube, gegen Bayern München wäre das Spiel offener gewesen, weil da gehen sie nicht als Außenseiter ins Spiel. Gegen Real Madrid gehen sie für mich als Außenseiter ins Spiel. Also ganz klar, aber trotzdem glaube ich, für Dortmunder ist das schon schöner, glaube ich.
Es ist definitiv schöner, weil wenn du gegen die Bayern verloren hättest, hätten alle gesagt, naja, Wembley könnte halt nicht gegen die Bayern und da wäre auch ein bisschen Häme rausgekommen. Wenn du jetzt gegen Real Madrid verlierst, ist es sicherlich eine Niederlage im Champions-League-Finale, die wehtut. Ja. Aber ich glaube, so eine Niederlage gegen FC Bayern tut einem Dortmunder immer doppelt weh.
Ja, glaube ich auch. Und aber mal sehen, ne? Mal sehen, was passiert. Also bin mal gespannt, wie der Riasson sich in den Vinicius reinbeißt.
Jetzt erklär mir dann aber mal den Auftritt am Samstag. Den halte ich ganz ehrlich für eine Frechheit. Also es war bodenlos, was der BVB dort in den ersten 45 Minuten abgeliefert hat. Und na klar, ansatzweise verstehe ich auch die Fans anderer Mannschaften. Bochum, vor allem Köln. Da gibt es ja nun eine Fanfreundschaft mit dem 1. FC Köln. Klar, du wirst jetzt sagen, die sind selbst für ihr Schicksal verantwortlich. Ja. Das stimmt auch. Und trotzdem denkst du, du hast gerade gegen Union das Spiel in der Schlussphase gewonnen. Ja, jetzt Dortmund Champions League Finalist, jetzt reiß doch bitte irgendwas in Mainz. Und dann tritt die Mannschaft dort so auf. Das war ja, du kannst ja in Mainz verlieren, Paco, aber doch nicht so. Ich finde, das hat mit Charakter ein bisschen für mich zu tun.
Hey, du hast gerade dein größtes Spiel der Karriere, also Mats Hummels jetzt nicht, da war das WM-Finale wohl größer, aber bei sehr vielen Spielern haben die gerade das größte Spiel der Karriere gewonnen. Plus Jens, ich spiele selbst, ich weiß, wie mein Körper sich anfühlt, bei uns jetzt nach dem 37. Spieltag. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie der Körper sich bei denen anfühlt nach dem 32. Spieltag plus mit Dienstagsabends in Paris.
Aber die halbe Mannschaft war ja neu, war ja frisch, oder?
Ja, aber die waren doch auch alle dabei. Ja. Denkst du, die sind in Paris nicht vor 3 Uhr ins Bett gegangen? Denkst du, die haben gedacht, oh, wir spielen jetzt am Samstag in Mainz? Nee, jetzt ist der Fokus darauf, wo es dann um Platz, weiß ich nicht, 5 geht. Ne, geht ja um nicht mehr, weil die können ja gar nichts anderes erreichen. Also, ja, natürlich, aber... Du, ich glaube schon, dass die wollten, aber die Mainzer sind halt auch im Moment auch gut. Das wird halt auch irgendwie vergessen dabei. Haben die jetzt in den letzten 5 Spielen ein Spiel verloren?
Nee, aber also, ich merke schon, du bist der Anwalt, der Fußballer hier. Und ich bin dann so eher Fan. Und also.
Ja, na klar, ich verstehe es ja auch. Und dass die Kölner sich gehofft haben und die Bochumer das gehofft haben. Aber hey, hätten auch, Bochum brauchte auch nicht 5-0 Zufall. Passlack musste denn auch nicht umtreten. Vielleicht hat Passlack als Dortmund auch noch mitgefeiert.
Ach, das
und hat deswegen geschlafen. Also von daher. Weiß ich nicht.
Sag mal, Union oder Köln? Direkter Abstieg?
Ja, leider Köln.
Ach, finde ich auch. Also mir geht es auch so. Ich bin sicherlich auch Ossi und Köpenick und so. Aber wenn du Köln, diese Folklore, das Ganze drumherum erlebst, dann denke ich mir immer, müssen die jetzt auch in die zweite Liga?
Ja, aber die müssen 3 Tore in Heidenheim aufholen. Hat schon mal eine Mannschaft 3 Tore in Heidenheim geschossen? Gut, 2, wenn Union verliert gegen Freiburg. Aber vielleicht findet Union seinen alten Schlüssel wieder und baut die Achterkette auf hinten und spielt 0-0. Und
rettet sich so die Relegation.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein Tor wäre möglich gewesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Köln in Heidenheim gewinnt. Weil, wie du weißt, meine Meinung über Heidenheim, wie willst du denn da gewinnen? Also wirklich. Und dann...
Ach, gefällt mir, dass du jetzt mir nochmal um die Ecke mitgeteilt hast, dass du von Beginn an gesagt hast.
Nein, gut, Darmstadt hat eine super Saison gespielt, hat am Wochenende jetzt nochmal gezeigt. Also, was sagen wir denn dazu? War das denn extra, dass die extra gegen Frankfurt gespielt haben? Wegen der Feindschaft? Nee. Da sagt jetzt keiner was zu.
Nee, das
stimmt. Weil da sagt man ja, die können es nicht besser. Klar, glaube ich auch, aber...
Ja, bei Darmstadt wird ja jetzt auch viel über Lieberknecht schon diskutiert. Die machen jetzt weiter. Ja. Aber die müssen schnell den Turnaround dann in der zweiten Liga schaffen. Sonst hängt denen das richtig in den Seilen. Also dort muss es relativ fix wieder einen guten Neuanfang geben. Auch mit frischen Kräften.
Ja, wobei ich glaube nicht, dass sie in der zweiten Liga eine Rolle spielen werden. Also ein gesicherter Mittelfeldplatz wäre schon, glaube ich, in meinen Augen, in der zweiten Liga, die wir nächstes Jahr haben,
wäre das
ein Erfolg. Ja, absolut. Und schnell gehen, weil ich glaube, die Mannschaft wird sehr, sehr neu werden. Aber wie gesagt, das ist schon, leider Köln wird es erwischen, aber...
Und Union?
Relegation gegen Düsseldorf.
Ja. Puh. Haben sie jetzt auch noch nicht automatisch gewonnen?
Nee.
Ich sag klar, ist der Erstligist zuletzt immer weitergekommen. Aber bei Union war es halt in dieser Saison eine extreme Fallhöhe. Wirklich, die sind aus den Champions-League-Rennen und wir haben sie wirklich hier auch oft, wir beide auch gefeiert für alles Mögliche, was sie erreicht haben. Aber in dieser Saison ist es natürlich wirklich eine Riesenenttäuschung. Ich glaube mal, im ersten Jahr, wo sie das erste Mal Bundesligist waren, wenn man da gesagt hätte, sie spielen wieder Relegation und sie schaffen dadurch den Klassenhalt, wäre alles super gewesen. Jetzt natürlich mit dem Ganzen, was du gemacht hast, du warst Conference League, Europa League, jetzt Champions League, warst in Madrid, hast alles und jetzt spielst du in Düsseldorf um alles oder nichts.
Ich sehe jetzt auch nicht so den riesen Qualitätsunterschied zwischen Union und Düsseldorf, bin ich ganz ehrlich so. Also Union, ja, wie gesagt, die taugen mir dies ja nicht. Und das ist so ein bisschen, so Hertha Düsseldorf war zum Beispiel ähnlich damals, finde ich, ne, bei dem Skandalspiel.
Ja.
Düsseldorf ist schon gut. Also ist schon gut. Die haben jetzt, glaube ich, auch die letzten, bis auch gegen Leverkusen, nichts mehr verloren. Das hast du noch lange nicht gewonnen. Bochum kann es auch noch erwischen.
Ja, ja, wie gesagt, Mainz, Bochum. Aber ich glaube, Mainz rettet sich. Also Mainz ist so gefestigt. Ja, erwischt es noch Bochum. Aber es spricht schon viel dafür, dass es Union erwischt. St. Pauli und Kiel? Zu Recht aufgestiegen, oder? Also muss man nicht diskutieren. Ich glaube, beide Vereine haben die zweite Liga ja schon bestimmt. Also vor der Saison konnte man jetzt nicht unbedingt damit rechnen, aber schon stark.
Ich habe es vorgestern noch oder gestern zu Michel gesagt, also wenn du auf die beiden Aufsteiger vor der Saison getippt hättest, plus Düsseldorf in der Relegation, ja, da hättest du jetzt einen schönen Montag auf deinem Konto, muss ich ganz klar sagen. Also ist ja Wahnsinn.
Ja.
Kannst ja niemals mit rechnen, aber hochverdient, klasse, also ist jetzt, weiß ich nicht, gerade Kiel vielleicht nicht unbedingt so der Bundesligist, den sich jetzt alle so gewünscht haben. Also wenn jetzt Kiel und Köln im Vergleich, ich glaube, die Mannschaften sind eher nach Köln gefahren. So. Mhm. Also da hat sich Qualität dies ja wirklich durchgesetzt, muss man mal sagen.
Mhm. Die zweite Liga wird so langsam zum Friedhof der Traditionsvereine. Und in der kommenden Saison könnte so eine Bundesliga-Konferenz aus Kiel gegen Wolfsburg, Hoffenheim gegen St. Pauli, Augsburg gegen Mainz und Leipzig gegen Heidenheim bestehen. Herzlich willkommen dann am Samstagnachmittag.
Ja, dann wird die Einschaltquote um 13:30, 13 Uhr mehr sein, ne?
Ja. Meine Fresse, wird das eine zweite Liga?
Also schon krank. Also, sag mir mal, wer da aufsteigen soll.
Ja.
Also, wir fahren jetzt ganz schnell Köln, Hertha, Hannover, Schalke, Hamburg, Kaiserslautern. Also, glaube ich jetzt nicht aufsteigen, aber die Mannschaften, Braunschweig,
Nürnberg.
Nürnberg.
Also, da sind das wirklich schwergewichtete also Karlsruhe mit diesem ganzen neuen Stadion.
Super.
Also, da sind wirklich Mannschaften drin, wo du sagst, holla die Waldfee.
Es könnte sogar eng werden, wenn du am Ende der Saison Zuschauerschnitt schaust. Hm? Dortmund könnte es natürlich schon rausziehen.
München.
Ja, stimmt. Aber ansonsten könnte es eng werden, ob nicht die zweite Liga nächstes Jahr mehr Zuschauer als die erste Liga hat.
Ja. Ja, ich sag mal, wenn Dynamo, das ist ja seit diesem Wochenende nicht mehr möglich, mit aufgestiegen wäre, hätten die natürlich auch immer diese 29.000 als Durchschnitt gehabt. Also das wäre brutal. Also das die zweite Liga, und da tat es nochmal richtig weh, als jetzt feststand, Dynamo kann es nicht schaffen. Wenn du nächstes Jahr jeder Spieltag, fast jeder Spieltag ist ein Highlight-Spiel. Also das ist schon eine sehr, sehr geile Saison, auf die man sich echt freuen kann. Ich sehe das noch gar nicht mit Köln, was du erzählst, weil Köln eben, das hatten wir ja schon letzte Woche, die können im Sommer nichts machen.
Nee.
Die können nichts machen. Stimmt. Und meine Köln-Sympathisanten bei uns im Radio, die sagen, boah, Hauptsache drinbleiben in der zweiten Liga. Die malen eh immer schwarz, aber die sehen das längst nicht positiv.
Da haben wir letztens mal drüber, weißt du mit Sicherheit jetzt auch nicht, aber wir haben letztens noch mal drüber nachgedacht, dürfte die Regionalligamannschaft den Spieler verpflichten? Beziehungsweise muss man kann ja als Regionalligaspieler oben spielen, aber das dürfen doch, glaube ich, nur ein paar Spieler ohne Lizenzspielervertrag oben spielen, oder? Mhm. Dann wahrscheinlich auch. Also ist schon so ein komplexes Thema, ne? Aber es trifft die natürlich schon brutal hart. Also wenn jetzt auch noch absteigst, dann geben wahrscheinlich noch 3-4 Mann weg.
Eben.
Chabot, mit Sicherheit.
Und Abstieg, das ist ja schon fast entschieden. Bis auf die Frage, wer steigt direkt ab, wer geht in die Relegation. Und die Relegation, da könntest du dieses Jahr wirklich eigentlich eine ganz gute Chance haben. Wollen wir uns den letzten Spieltag mal angucken. Rostock und Wien-Wiesbaden machen das untereinander aus. Rostock gegen Paderborn und Wien-Wiesbaden gegen St. Pauli. Ist St. Pauli auf Mallorca?
Weiß ich nicht, aber die schätze ich so ein, die wollen, die können ja auch Meister werden.
Aber die helfen dann ihren Kumpels aus Rostock.
Ja, eklig, ne? Aber die haben einfach Spaß am Fußballspielen, finde ich. Aber Paderborn auch. Also von daher beides sehr, sehr schwierige Gegner. Ja, ich würde nächstes Jahr lieber in Rostock spielen.
Ich auch.
Sage ich dir ganz ehrlich, finde aber Rostock würde besser in die zweite Liga passen, so. Aber einfach aus reinem Eigennutz sage ich da mal, dass Paderborn gewinnen wird und dann stellt sich die Frage nicht. Na ja, gut, dann spielt ja Wiesbaden gegen Regensburg.
Das wären magische Nächte. Das wären magische Relegationsnächte.
Da brauche ich auf jeden Fall ein VPN im Urlaub. Ja. Das Spiel muss ich ja unbedingt
sehen. Den besorge ich dir. Den besorge ich dir, Paco.
Unbedingt.
Okay. Also das Hinspiel kannst du durch den Tag der...
Gott sei Dank.
Richtig, der Amateure, wollte ich jetzt sagen, den Tag, wie heißt er? Der Finaltag der Amateure. Dadurch kannst du den ja noch direkt sehen. Also das Hinspiel definitiv, das glaube ich am Freitag vorm Finaltag der Amateure. Den könnt ihr vielleicht einen kleinen Mannschaftsabend machen. Das Rückspiel wirst du dann schon im Urlaub sein. Steht die Urlaubsdestination schon fest?
Jo, wir fliegen nach Sansibar.
Oh.
Ja, ganz was Verrücktes.
Stark.
Eine kleine Safari.
Nicht schlecht. Also du legst dich jetzt fest, einfach so aus Eigennutz, dass es Rostock direkt erwischt und Wien Wiesbaden die Relegation schafft.
Wird, denke ich, oder?
Dritte Liga, Regensburg Relegation, Münster steigt auf.
Auch da sage ich aus Eigennutz... finde ich ganz gut, wenn Münster gewinnen würde am Wochenende, weil dann haben wir die Möglichkeit auch noch Unterhaching zu überholen. Ich glaube schon, dass Münster, Regensburg spielt gegen Saarbrücken, haben die noch lange nicht gewonnen.
Nee, also Regensburg wirkt sich, also, vorsichtig sein mit allem, was ich sage.
Ja, ich weiß, aber ja.
Hast du jemals so ein Schneckenrennen mitbekommen, also oder erlebt, wie es dieses Jahr in der dritten Liga, an diesem Wochenende wieder, Münster vergeigt, Regensburg, wirkt sich da was zurecht. Das tut so weh, sag ich dir ganz ehrlich. Wenn du mit 3-4 Siegen mehr, wärst du längst durch. Längst durch.
Jetzt, es tut jeden Tag unfassbar weh, weil so einfach wie dieses Jahr, bin ich der Meinung, konnte man noch nie aufsteigen.
Ja.
Da könnte man sich jeden Tag in den Arsch treten, auf gut Deutsch gesagt.
Glaubst du, dass das die Spieler auch machen werden?
Ich mach's bei mir, ja. Unglaublich. Selbst vor 5 Wochen, als wir gegen Bielefeld hier 1-1 gespielt haben, wenn du im Nachhinein sagst, boah, wenn du das Spiel gewinnst, dann bist du doch nochmal wieder dran. Da gewinnt ja gar keiner oben. Ulm ist ja bald mit 20 Punkten Vorsprung Meister. Wahnsinn. Einfach nur schlimm und tut einfach wirklich täglich weh. Und
das ist unfassbar. Also sowas habe ich nicht selten erlebt. Aber es trifft ja nicht nur auf eine Mannschaft zu. Klar, die man jetzt hautnah verfolgt, die sieht man da immer ganz speziell, aber so viele andere. Sandhausen ja auch. Sandhausen
ist von Essen. Ja. Essen? Gott, oh Gott.
Hatten am Freitag selbst noch die Chance, wenigstens Platz 4 aus eigenem Ermessen zu erreichen. Och, das? Nö, schmeißen wir weg, wollen wir nicht haben. Verlieren wir 0-1 gegen 68 München. Und was macht denn ein Trainerwechsel nach dem vorletzten Spieltag für einen Sinn?
Sandhausen, oder was? Ich habe keine Ahnung.
Kannst du doch dann auch nach dem letzten Spieltag machen, oder? Sagst, okay, ziehst du das jetzt irgendwie noch durch, oder? Dann muss ja auch ordentlich nicht gestimmt haben. Oder ist man da so traurig, weil man jetzt gegen Waldhof Mannheim verloren hat?
Ja, ich weiß leider...
Bist ja jetzt auch schon der zweite Trainer in dieser Saison.
Stimmt. Ich weiß leider nichts, ob es da geknallt hat. Ich weiß es nicht. Nach dem Derby, alles ein bisschen fraglich, ne?
Es suchen einige Vereine ja jetzt Trainer. Bei euch muss man mal schauen, was passiert. Also hier in Dresden wird ein Trainer gesucht. Sandhausen jetzt auch. In der zweiten Liga Hertha und Kaiserslautern. Das wird interessant. Bayern hatten wir ausführlich drüber geredet.
Eventuell sucht Gladbach einen Trainer.
Das denke ich nämlich auch noch.
Ansonsten suchen sie wahrscheinlich eine neue Mannschaft, weil ich habe das Gefühl, da wollen nicht mehr so viele drin sein.
Eins von beiden. Also die Sommerpause wird auf jeden Fall für eine Menge Diskussionen sorgen. Und uns wird auf jeden Fall die Fußball-EM ja beschäftigen. Wie nimmst du das jetzt aktuell auf, dass jeden Tag so ein neuer Name durchgesteckt wird, aber mit Wohlwollen durchgesteckt wird durch den Verband? Also Tah, Schlotterbeck und Pavlovic stehen jetzt schon fest als EM-Fahrer für Deutschland. Überrascht dich jemand?
Nee, dadurch, dass 26 dabei sind, nicht. Wären nur 23... Hätte mich Pavlovic überrascht, weil ja, aber dann doch noch nicht. Also die Leistung ja, aber es ist ein bisschen schnell. Dadurch, dass 26 sind, hast du keine Bauchschmerzen und du weißt bei dem vermutlich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt schon denkt, ich bin absoluter Stammspieler bei Bayern München, ich muss spielen, sondern ich glaube, der wird, so wie er es die ganze Saison eigentlich über gemacht hat bei Bayern, Gas geben im Training. Also ich glaube, genau die Rolle erfüllen, die Nagelsmann möchte. Also zu der Art und Weise, ich habe gestern auch gedacht, kann doch gar nicht sein, in der Tagesschau
Dachte ich auch.
Schlotterbeck so, hey, was melden die denn da jetzt so, ne? Jetzt kam das ja nach und nach wieder so, finde ich mega geil. Finde ich echt geil. Finde ich einen geilen Move, den sie da mal machen. Weil genau wie sie sagen, sie wollen halt eine Begeisterung wecken und das ist ein bisschen so wie so eine Schatzsuche. So, jeder ist so, boah, was kommt denn jetzt wieder? Was kommt denn jetzt wieder? Wo ist man? Wer weiß es denn als erstes so ungefähr? Finde ich cool. So, bin gespannt, wie es jetzt so wird. Und wir haben jetzt auch noch, werden überhaupt 26 nominiert?
Das also, steht das ja auch nicht ganz fest. Nicht, ne? Also, muss er ja nicht. Also, er kann ja auch sagen, er nimmt nur 3.
Aber jetzt hat er ja schon, zwei, in Anführungszeichen, Überraschungen geliefert.
Ja, ich denke mal, sie werden ein Dutzend bekannt geben. Sie werden nicht alle bekannt geben, damit er am Donnerstag auch noch was zu verkünden hat. Aber sie werden natürlich ein paar Namen durchstechen, mit denen man jetzt nicht rechnet, um auch diesen Effekt zu haben, den du jetzt gerade schon erwähnt hast. Schlotterbeck ist aufgesprungen durch die Leistung, vor allem international. Glaubst du, dass es Mats Hummels noch schafft?
Ich befürchte traurigerweise nicht.
Ja, denke ich auch.
Ich glaube nicht.
Ich hätte es ihm sehr gewünscht. Und ich fand, er war international, war es bockstark, was er geliefert hat.
Den Mann einfach, wenn du 10 Minuten vor Schluss im Halbfinale 1-0 führst, dann bringt Mats Hummels und der hält dir den Kasten sauber. Ja. Oder wenn du ein Tor brauchst auch noch, der kann ja immer noch, okay, war jetzt überraschenderweise das erste seit langer Zeit, aber ich finde einfach, Mats Hummels ist einfach so ein geiler Spieler und das zeigt er jetzt gerade wieder und Schlotterbeck zu 1000% verdient, muss man wirklich sagen. Also wenn man immer redet von, mit Leistung kann man sich noch reinspielen, wenn der Junge keine Leistung gezeigt hat, dann wenige, musst du auch machen, du musst ja welche von Dortmund mitnehmen. Also, kannst ja nicht dich hinstellen als vom Champions League Finalisten, von denen beide Tore im Halbfinale über 4 deutsche Spieler gefallen sind. Hinspiel war Schlotterbeck auf Füllkrug, jetzt war Brandt auf Hummels. Und dann nur einen mitzunehmen, also.
Adeyemi habe ich jetzt gelesen.
Hey,
von Adeyemi bin ich ja jetzt nicht so überzeugt immer.
Nee, ich auch nicht. Aber ich habe es befürchtet.
Ich auch.
Ja, durch die Geschwindigkeit einfach.
Ja, genau. Was glaubst du, Goretzka?
Nein.
Nee. Weil Nagelsmann und Goretzka nicht so.
Die Position ist schwierig, die Rolle ist schwierig. Der wird mit Kroos spielen, der wird mit Andrich, der wird mit Pascal Groß-Pavlovic und wenn Kroos ausfallen will, wird der Gündogan auf die 6 ziehen.
Ja, ja.
Also von daher sehe ich nicht. Ich glaube, das holt er sich nicht im Boot.
Weil er glaubt, dass da dann ein bisschen Unruhe reinkommt.
Ja, weil ich auch glaube, dass es von seinem reinen Gedankengang, das ist ja auch immer das, gerade bei einer WM brauchst du wirklich eine Achse, eine Hierarchie, eine Ordnung und da musst du 13, 14 Spieler und der Rest muss froh sein, dass er dabei ist und alles für die 14 Spieler geben.
Mhm.
Ich glaube auch an Goretzka und auch durch medial ist er einfach immer wieder, da wird immer wieder Themenpunkt kommen und so. Das hat man ja so oft mit Thomas Müller bei Bayern, dass immer wieder Themenpunkt war, der muss ja spielen und das glaube ich dann bei ihm auch und das gehst du, wenn er nicht dabei ist, gehst du hinterher, hast du einen Tag die Schlagzeile und dann ist vorbei. Und ich denke mal...
Haben wir eigentlich Zeitverschiebung zu Sansibar? Kaum, oder? Wegen Fußball
eher? Eine Stunde.
Du, das geht doch.
Liegt auf einem.
Ich will ja mit dir heute mal, haben wir uns vorgenommen, so ein bisschen die EM durchtippen. Also wir werden jetzt nicht jedes Spiel tippen, wir tippen mal die Gruppen durch und dann Achtelfinale bis zum Finale. Wir starten mal. Wir fangen mal an mit Gruppe A. Jeder gibt mal so seine Gruppenrangliste ab, nach der sich dann ja auch die K.O.-Runde ergibt. Also Gruppe A, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Schottland. Das ist jetzt auch ausnahmsweise mal meine Rangliste. Also ich sage, Deutschland gewinnt vor der Schweiz, Ungarn und Schottland.
Paco? Hab ich genauso.
Ah, hey!
Gruppe B. Hören wir auch hier an dem Punkt, oder? Oh ja, da wird es schon spannend.
Spanien oder Italien? Oder die Spanien. Alten Turnierfüchse aus Kroatien.
Aha. Spanien, Kroatien, Italien, Albanien.
Ja, ich ändere Spanien, Italien, Kroatien, Albanien. Gut. Gruppe C. Ich habe überlegt, zwischen Serbien und Dänemark, wen ich auf Platz 2 setze. Richtig. Ich stehe momentan unheimlich auf eine serbische Sängerin und habe deshalb gesagt, dann wird Serbien Zweiter. Ich mag aber eigentlich auch Dänemark. Aber England sehe ich da auf 1, Serbien 2, Dänemark 3, Slowenien 4. Wobei Slowenien ein wunderschönes Land ist. Aber fußballerisch traue ich ihnen in dieser Gruppe, die ich wirklich für die zweitstärkste halte, nicht so viel zu.
Ich habe Dänemark, Serbien. Andersherum. Aber
okay. Ansonsten aber England auch auf 1.
Ja, ja. Nee, Slowenien und England auf 4.
Ja, natürlich. So, die Todesgruppe. Bei jedem Turnier gibt es eine Todesgruppe. Und da hatte ich schon Schnappatmung damals halt bei der Auslosung. Und Polen ist ja jetzt dann noch so reingerutscht im März. Boah, das ist eine schöne Gruppe. Polen, Niederlande, Österreich, Frankreich. Jetzt sagt man ja, früher hätte man gesagt, naja, Polen und Österreich, so Außenseiter. Mhm. Aber die Ösis sind für mich eben nicht der klassische Außenseiter. Ich sag dir ganz ehrlich, von Frankreich weiß ich nicht, was ich erwarten soll, weil Frankreich ist in so Turnieren, gerade auch mal in der Gruppenphase, ziemlich launisch. Und trotzdem sage ich, Frankreich gewinnt die Gruppe vor Österreich, vor den Niederlanden und Polen.
Habe ich ganz genau so. Mhm. Muss wirklich sagen, in Österreich trifft es natürlich jetzt mit Schlager.
Ja.
Wieder Konstanz Alaba, man weiß nicht, ob er fit wird. Er wird irgendwie fit werden, wahrscheinlich zu EM, aber in welcher Rolle auch immer. Bestimmt nicht in der Dominanten, wie er sie sonst hat. Trotzdem, die fahren richtig gut, die letzten Spiele immer. Die haben die Türkei auch 6-1 geschlagen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Deutschen geschlagen. Die habe ich so ein bisschen als Geheimfavorit. Ist jetzt im Laufe des Turniers rausgekommen, dass sie es nicht so weit schaffen können bei mir durch meinen Baum. Mhm. Aber trotzdem, die sehe ich auch sogar stärker als die Niederländer. Kann aber genauso gut auch andersherum ausgehen, dass auf einmal Holland Erster wird, Österreich Zweiter und Frankreich Dritter. Also
ja. Polen ist für mich Lewandowski und nee. Und
der ist auch nicht mehr so.
Ja. Gruppe E.
Wow.
Also ab Platz 2 habe ich mich schwer getan. Muss ich wirklich sagen, hätte ich auch würfeln können. Also Gruppe E besteht aus Belgien, Rumänien, Ukraine und Slowakei. Das ist für mich das Gegenteil der Todesgruppe. Belgien, also ich würde die in jeder anderen Gruppe wahrscheinlich nicht auf Platz 1 setzen, weil Belgien ist für mich
nicht mehr so.
Ja. Nicht mehr so, nee. Klar, werden jetzt von einem deutschen Trainer trainiert, aber ja, muss man mal gucken. Also ich sage Belgien Platz 1, Rumänien Platz 2, Ukraine Dritter, Slowakei Vierter.
Dem deutschen Domenico Tedesco. Belgien, Slowakei, Ukraine, Rumänien habe ich. Aber das war eher...
Die Slowakei auf Platz 2.
Spielt der Marek Hamšík da noch?
Ja.
Ja.
Ja. Gruppe F.
Also das war... Oh ja, die war auch spannend, finde ich.
Die ist auch spannend. In Georgien muss absoluter Ausnahmezustand gewesen sein. Also die sind zum ersten Mal dabei. Der einzige EM-Neuling. Irgendwie cool. Und trotzdem, ich traue ihnen jetzt nicht ganz so viel zu. Für mich Vierter in der Gruppe F. Die gewinnt Portugal vor der Türkei und Tschechien, wobei ich zwischen Portugal und der Türkei ein ziemliches Battle um Platz 1 erwarte.
Ich habe Portugal mit 9 Punkten, Türkei, Georgien, Tschechien.
Georgien sogar vor Tschechien.
Ja, die gewinnen ein Spiel. Oder ein besseres Unentschieden irgendwie gegen Tschechien.
Gut.
So, aber...
Ja, Achtelfinale. Also gehen wir mal die Achtelfinals durch. Die sind ja jetzt bei uns unterschiedlich.
Unterschiedlich, ja.
Ach nee, wir müssen erstmal noch durchgehen, wer es bei dir in die von den Gruppen Dritten ist ja noch ganz wichtig. Welche Gruppen Dritten schaffen es?
Ungarn, Italien, Serbien und Holland.
Bei mir schaffen es Ungarn, Kroatien, Dänemark und Niederlande. Und Ukraine und Tschechien schaffen es nicht.
Bei mir Ukraine und Georgien, also.
Gut.
Die Gruppen sind dieselben bei uns.
Damit Achtelfinale.
Ja.
Wir machen mal jeweils 4 Achtelfinals. Bei mir wären es das erste Achtelfinale Spanien gegen Ungarn, tippe ich auf Spanien. Zweite Achtelfinale Deutschland gegen Serbien. Das wird meiner serbischen Sängerin nicht gefallen, aber da tippe ich auf Deutschland. Portugal gegen Dänemark, gewinnt aus meiner Sicht Portugal. Und Österreich gegen Rumänien, klarer Sieg fürs Nachbarland.
Ja, ich habe Spanien, Ungarn, Spanien. Mhm. Deutschland, Dänemark, Deutschland. Mhm. Portugal, Serbien, Portugal, Österreich, Slowakei, Österreich.
Dann habe ich Belgien gegen Kroatien, Belgien. Könnte man fast auch Kroatien sagen, aber ich sage diesmal mal Belgien. Frankreich, Türkei, Frankreich. England, Niederlande, wäre ein Knaller, England. Und Schweiz, Italien, tippe ich auf Italien.
Ich habe Belgien, Italien, habe ich auf Italien getippt dann. Mhm. Frankreich, Türkei, Frankreich, England, Holland, England und Schweiz, Kroatien, Schweiz.
Gut. Viertelfinals. Ist bei mir Spanien, Deutschland? Da wird es schon dann Deutschland erwischen. Da sage ich, Spanien kommt weiter, weil Spanien ist für uns der Angstgegner. Dann Portugal gegen Österreich, sage ich, Österreich kommt weiter. Ronaldo weint. Belgien, Frankreich, Frankreich und England, Italien, England.
Ich habe Spanien, Deutschland. Deutschland wird gewinnen. Mhm. Dann kam mein Portugal-Österreich. Habe ich Portugal. Aber ich habe auf einem anderen Baum hätte ich Österreich im Halbfinale gesehen und Portugal im Finale sogar.
Okay.
Aber weil die einfach richtig Qualität haben. Und wenn sie es schaffen, Ronaldo irgendwie dann auch noch mit einzuintegrieren, dann sind die schon gut. Also das Mittelfeld ist unfassbar, finde ich. Aber okay. Dann habe ich Italien, Frankreich und dann England, Switzerland für England.
Gut. Dann habe ich die Halbfinals. Bei mir wäre es Spanien gegen Österreich. Würde ich auf Spanien setzen. Und England, Frankreich, oh, schöner Klassiker, tippe ich auf England.
Ich habe Deutschland, Portugal, tippe ich auf Deutschland. Mhm. Und Frankreich, England doch auf die Franzosen.
Siehst du? Und Finale wäre bei dir dann Deutschland gegen?
Frankreich.
Okay. Und ich habe Spanien gegen England. Bei mir würde es England werden.
Ich habe wohl getippt. Ach du meine Güte.
Sag mal, ach du meine Güte, ich weiß das. Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Deutschland wird Europameister.
Warum wundert mich das jetzt nicht? Also das hatte ich mir ja fast gedacht und trotzdem ist es mal nett. Und jetzt geht es in einem Monat los und irgendwie habe ich da gemerkt, ach, irgendwie so eine Vorfreude entsteht. Jetzt nicht unbedingt bei der Gruppe E, aber sonst kann man sich auf ein paar schöne Fußballabende freuen und auf ein paar Fußballspiele. Also gerade hier die Gruppe mit Frankreich, Niederlande, Österreich und Polen. Klar, wenn du es intelligent anstellst, kommst du auch als Gruppendritter weiter. Das ist, die Gruppenphase ist überschaubar, aber wenn dann Achtelfinals losgehen, das hat dann schon was.
Ja, aber ich glaube, wir haben geile Spiele. Mhm. Also wenn zum Beispiel Albanien gegen Spanien, 100% Spanien, Favorit und so. Mhm. Und auf einmal gewinnen die Albaner das Spiel 1-0, weil, Fußball spielen können die auch, ne?
Und dann, in Tirana ist Ausnahmezustand.
Ne, dann könnte es mal spannend werden, oder? Mhm. Wenn die Engländer auf einmal gegen die Serben es nicht schaffen, durchzukommen. Mhm. Klar, über die Dritten werden die es noch schaffen und so, aber gerade so die Gruppe D könnt's halt auch zwei größere treffen, weil sie einfach nicht so viele Punkte machen. Und dann hast du auf einmal, dass Ukraine und Slowakei in Gruppe E oder Belgien, Slowakei, Ukraine alle drei mit 6 Punkten da stehen. Ja gut, dann sind sie alle drei weiter. Ja, geile EM in Deutschland.
Ja.
Ich glaube, wir haben wieder eine gute Euphorie jetzt langsam wieder. Hoffentlich wird es auch die ersten Spiele so werden und dann, ja, weiß man eben, Turnier.
Wenn du so eine Euphorie anzündest dann und merkst, das Land zieht mit, ob das jetzt so genauso wird wie 2006, sei mal noch dahingestellt. Aber wenn einfach die Menschen merken, mit der Truppe können sie sich identifizieren. Und da muss man sagen, da hat er ja schon wieder was geschiftet im März. Ich finde, der März war brutal wichtig und brutal entscheidend für alles, was jetzt kommt. Mit den Siegen gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Ob du die dann im Turnier auch auf dem gleichen Fuß erwischt, sei mal noch dahingestellt. Ich fand schon, dass Frankreich in dem Testspiel ein anderes Frankreich sein würde, als dann möglicherweise in einem Halbfinale oder Finale. Aber ja, mal schauen.
Ja, aber du weißt ja auch nie, was ist mit Verletzungen, wie werden die Spieler, so jetzt gerade sind einige Deutsche angeschlagen, muss man wirklich sagen, Musiala, Wirtz, Sané sind alle drei angeschlagen. Gerade, also wer weiß, wie es im Turnier spielt, so auf einmal im Halbfinale gegen Frankreich und Mbappé und Dembélé sind nicht ganz fit, ja, dann dreht sich das Ganze dann auch schon wieder, ne? Weißt du eigentlich, ob es Public Viewing geben wird oder wird es nicht mehr geben?
Bei den EM-Festen schon. Ja. Also es gibt ja in jeder EM-Stadt auch so ein großes EM-Fest, dort schon. Und ansonsten, keine Ahnung. Das macht, glaube ich, jede Stadt für sich selbst auch.
Wahrscheinlich entwickeln, wenn es laufen sollte, dann werden wahrscheinlich sehr, sehr viele
aufspringen.
Ja, automatisch, ne?
Ja. Und dann letzter Spieltag jetzt in den Ligen am Wochenende. Und ja, wir haben ja schon über Sandhausen ein bisschen geredet. Haben jetzt am letzten Wochenende, kennst du ja auch, Fabian Klos hat seinen Abschied gefeiert in Bielefeld, eine eigene Choreo bekommen, schon stark gewesen. Jetzt einer, den du auch gut kennst, Dennis Diekmeyer, in Sandhausen, sein letztes Spiel, beendet seine Karriere. Was geht denn dir da so durch den Kopf? Denkt man dann auch, naja, Mensch, so langsam, irgendwann wird es auch um mich soweit sein. Ich glaube, als junger Fußballer mit 20, 21 Jahren denkt man immer, ach, das ist noch weit weg. Ach komm, ja, sollen sie den verabschieden und so. Und machen wir jetzt ein bisschen Spalier. Aber ich glaube, das kommt dann schneller, als man denkt manchmal als Fußballer.
Ja, also wir haben ja am Wochenende Tobi Schröck bei uns verabschiedet. Mhm. Ich hatte auch ein paar Tränen in den Augen, als das Video lief und so, weil man einfach, gut, er spielt ja noch weiter, aber trotzdem so jetzt der Abschied so nach 7 Jahren ist auch schon wieder, ist schon eine Hausnummer. Und weil man ja auch einfach merkt, mal gucken, wie lange noch, aber ganz, ganz weit weg ist es leider nicht mehr, dass ich vielleicht auch davon betroffen sein werde irgendwann. Und Dennis wird schon emotional für mich. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut ans vor 2 Jahren erinnern, gerade wo Alois Schwarz neuer Trainer war, wir beide unheimliche Probleme gerade gehabt in der Phase und wir waren im Kurztrainingslager und beide morgens um 6 immer im Wellnessbereich gefragt von dem Hotel, können Sie uns das bitte aufschließen, und wir beide haben da die Kneipptouren durch das Kältebecken gemacht morgens um 6, damit wir um 7 Uhr mitlaufen gehen konnten. Meine Güte, haben wir uns zugeredet und dann eigentlich verrückt in dem Nachhinein, weil ich war 31, er schon 32, also normalerweise müssten wir ja niemandem was beweisen mehr, aber waren wirklich so, wir müssen kommen, Junge, komm, und nach dem Training sofort wieder runter und dann im Zimmer, wir haben in einem, also wir schlafen ja in einem großen Bett dann immer morgens, komm, komm, push dich, komm, beide, und ach, ein ganz toller Sportler, muss ich wirklich sagen, und
da geht aber er hat ja auch, glaube ich, gesagt, auf dem Platz muss er gewissermaßen manchmal ein Assi gewesen sein, aber privat wirklich Granate, also auf jemanden, auf den du dich verlassen kannst, Pfundskerl.
Komplett, also auf dem Platz, oh mein Gott, ey, was ich da, also ich war ja nur Mitspieler, also mir gegenüber war es noch, aber was er mit den Fans da gemacht hat, also unglaublich, also die gegnerischen Fans, der hat sich ausdiskutiert, ne, das war, du hast Tränen gelacht teilweise, wenn das im Nachhinein, und vor allen Dingen, wenn wir drüber geredet haben, aber so, also, boah, war auch wirklich, würde ich sagen, der Mitspieler, der am meisten probiert hat, mich immer wieder zu pushen, mich aufzurichten, und ja, ich glaube gerade auch, das bin ich mir auch ganz sicher, wenn in Bremen damals das Spiel, was du weißt, was für mich ein unfassbar wichtiges Spiel war, und wo es ja im Abschlusstraining leider so aussah, dass ich nicht spielen durfte, obwohl ich alle 18 Spiele davor gespielt habe, und nur in dem Spiel sollte ich ja dann nicht spielen, und das hat mich schon getroffen, und wie er am Abend, glaube ich, knapp 1,5 Stunden mit mir durch Bremen gelaufen ist und wir sind einfach nur gelaufen, so, ja, das zeigt dann auch einen Charakter und auch, dass wir wirklich dicke Freunde sind. Am Ende habe ich ja doch gespielt und getroffen dann sogar, also die Geschichten gibt es ja dann auch immer, und ich glaube auch in dem Moment hat er sich mehr für mich gefreut, als für uns gefreut, so, weil er einfach wusste, was mir das bedeutet hat. Ja, es ist ganz, ganz toll, dass ich am Wochenende dabei sein kann, und der hat seine Fußstapfen hinterlassen, großartiger Sportler, aber noch ein viel großartigerer Mensch.
Und das ist schön, wenn man dann sowas hört, also wenn man jetzt nicht nur die Karriere runtergebetet bekommt und sagt, okay, so und so viele Spiele, sondern diese ganzen Geschichten machen es ja irgendwie, und ja. Mensch geblieben zu sein. Und das Schöne, wie gesagt, du hast jetzt gerade gesagt, du kannst am Samstag hautnah dabei sein, nicht weil dir der FC Ingolstadt eine Freistellung gibt, nein, der FC Ingolstadt bestreitet den Saisonabschluss beim SV Sandhausen, also von daher auch nochmal das Wiedersehen mit deiner alten Wirkungsstätte jetzt am Wochenende, und wie gesagt, kannst hautnah miterleben, wie sie dein Kumpel und deinen guten Freund Dennis Diekmeyer da verabschieden. Ich glaube, das wird am Wochenende auf einigen Plätzen, in einigen Stadien schon sehr emotional werden, wenn ich denke, zum Beispiel Sebastian Rode, letztes Spiel für Eintracht Frankfurt, oder Verabschiedung von Eintracht Frankfurt, sehr verletzt. Marco Reus, Dortmund, was glaubst du, was Marco Reus machen wird?
Amerika, glaube ich schon, das würde mich überraschen, aber es, so wie es eigentlich ja bekannt ist, hatte er finanziell ja deutlich bessere Angebote in seiner Karriere als Borussia Dortmund. Hat sie ja auch nie gemacht, und mich würde extrem überraschen, wenn er jetzt in die Arabischen Emirate gehen würde.
Das ist ein bisschen raus, oder? Also beschleicht mich nur das Gefühl, das ist jetzt erstmal nicht mal ganz so vogue und angesagt.
Ich habe dann doch das Gefühl, dass die mittlerweile... Ja, dieses Gehalt ist halt nur ein Tag im Monat, wo es kommt. Ne? So ist ja so. Der Glücksmoment in dem Moment, wenn du drauf guckst, ist es mit Sicherheit richtig schön und richtig geil, immer das Gefühl. Aber
du musst ja trotzdem dort irgendwie klarkommen. Du musst mit deiner Familie... Du hast
29 und 30 andere Tage im Jahr. Und ich weiß nicht, 29 Tage in die Mall zu gehen und abends um 19 Uhr zu trainieren, sind für die dann vielleicht auch nicht so geil, die was ganz anderes kennen. So, wo sich das Leben eigentlich... weil wir sind im ersten Schritt, sind wir alle Fußballer geworden, weil wir es unfassbar lieben und weil es unsere Berufung war. Und nicht, weil wir gedacht haben, oh, damit kann ich aber viel Geld verdienen. Das kam dann irgendwann zwangsläufig hinzu, dass man damit Geld verdient hat. Aber deswegen sind wir keine Fußballer geworden. Und ich glaube, das ist bei vielen jetzt so, dass in dem Moment, oh, yo, aber wenn du dann mal ein paar Monate da bist, dann denkst du dir so, oh, fuck, ey, so an der Anfield Road zu spielen, war doch nicht so verkehrt. Weil da habe ich ja auch mir ein Steak und ein Brötchen am Tag kaufen können von. Und... deswegen glaube ich nicht. Und ich glaube, er geht nach Amerika. Spielt da nochmal schön, weil er hat ja auch eine Qualität immer noch.
Und dann letztes Spiel von Jürgen Klopp als Trainer vom FC Liverpool am Wochenende.
Also das vorletzte Spiel schaue ich gerade, aber das wird ein Wahnsinnsabschied werden. Schade, dass es um nichts mehr geht. Na, das wäre ja schon eine gigantische Story gewesen, wenn die noch um den Titel mitgespielt hätten. Aber ich glaube, you never walk alone. Also wenn er nicht keine Träne verdrückt nach dem Spiel.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, unmöglich, oder? Es gibt kein schöneres Stadion, glaube ich, auf der Welt, wo man als verabschiedet werden kann mit der Hymne.
Das wird sicherlich sehr emotional werden. Bin mal gespannt, wo wir Jürgen Klopp dann wiedersehen. Also nach dem Jahr Pause. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, er wird das Jahr Pause machen. Also und da kann kommen, wer will. Also ich glaube, da kann selbst Real Madrid kommen. Das würde den erstmal dann nicht jucken.
Ja, ich bin mir bei ihm nur nicht ganz sicher, ob aus einem Jahr nicht mehr wird dann.
Ob es das ganz war?
Bin ich mir nicht ganz sicher, weil im Endeffekt muss halt auch schon eigentlich Real Madrid kommen. Dass ich sage, oder weiß ich nicht, ob er sowas machen würde, aber dann so Miami. Inter Miami. So, dass er dann so sagt, so, weil wenn du jetzt das eine Jahr und dann jetzt merkst so, boah, jetzt so und boah, ja, doch mal, das Leben bietet mir doch auch was und eigentlich habe ich ja schon alles und fange ich jetzt nochmal ganz neu an, was ja eigentlich Jürgen Klopp ist. Jürgen Klopp ist ja eigentlich nicht, sich in was Gemachtes reinzusetzen. Ja. Ob er dafür dann nochmal sagt, jo, das mache ich doch nochmal, also weiß ich nicht. Real Madrid weiß ich nicht, ob er da so hinpasst, so finde ich so. Und dann maximal kann ich mir wirklich sowas vorstellen, dass er sagt, oh ja, Miami zu leben ist auch geil, so mit Messi und so weiter würde ich dann doch auch nochmal ganz gerne. Könnte ich mir eventuell vorstellen, aber ansonsten hängt auch, glaube ich, auch davon ab, wie jetzt Deutschland performt in der nächsten Zeit. Ob das nochmal ein Thema wird.
Naja, dann möglicherweise nach der WM 2026 macht er 2 Jahre Pause. Vielleicht sagt der Nagelsmann dann, macht wieder Clubtrainer.
Ja.
Weiß man nicht.
Wir werden sehen.
Paco.
Du Bayern bis dahin noch.
Viel Spaß am Finaltag der Amateure. Viel Danke. Spaß in Sandhausen.
Ich denke, du schaltest aus dem Urlaub zu, oder?
Guckst
du dir an, oder?
16, rund um die Uhr. Also das werde ich mir nicht entgehen lassen. Und ich wünsche dir vor allen Dingen ganz viel Spaß in Sansibar. Also das wird, glaube ich, großartig werden. Da erwarte ich in der nächsten Folge dann 10 Minuten Reisepodcast.
Oh ja.
Also,
so wie Marco Hartmann, so gut kann ich es, glaube ich, nicht. Aber
ja, aber ich sag mal 10 Minuten so ein bisschen, erzählen wir uns von unseren Reiseeindrücken und mal gucken. Neue Kultur, bin mal gespannt, wie es deinen Kids gefällt. Versprechen wir da schon von der nächsten Folge ein paar Reiseeindrücke. Und dann gucken wir mal.
Wo geht's bei dir hin?
Ich sag mal langweilig. Also, ich steige in den Flieger und setze mich einfach mal irgendwo mitten in der USA ab. Und dann versuche ich mal Roadtrip zu machen. Also, nichts Besonderes.
Na klar.
Na klar. Ich freue mich, wenn wir uns nach der EM wiederhören. Und dann bin ich mal gespannt, wie unsere Tipps eingeschlagen sind. Vielleicht ja am 14. Juli ein Fußball-Europameister Deutschland. Fällt mir momentan schwer dran zu glauben, aber ich halte es nicht für komplett unwahrscheinlich. Also wie gesagt, durch die Länderspiele im März ist bei mir wieder so ein Gefühl entstanden. Mit der Truppe ist auf jeden Fall was möglich. Vielleicht ja sogar mehr als, wie von mir prognostiziert, das Viertelfinale. Paco, pass gut auf dich auf. Hab einen schönen Saisonabschluss. Du machst dann noch ein bisschen weiter und wir machen hier auch ein bisschen weiter. Und eine schöne Sommerpause. Erhol dich gut. Danke dir sehr fürs letzte Jahr.
Wünsche ich dir auch, mein Lieber. Bis bald.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.